Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
So, Ida, wir haben unsere letzte Folge mehr oder weniger damit aufgehört, dass du sagtest, du bist auf dem Weg nach Kaprun oder Zell am See. Deswegen jetzt meine Frage, wie war's?
Ja, es war gut. Es waren zwei anstrengende Streckenbesichtigungstage. Also es war schon intensiv, direkt nach dem TDS mir die Strecke da auch anzuschauen. Ich finde auch, dass die sich vom Profil her an der einen oder anderen Stelle recht ähnlich sind, weil man auch manchmal so technische Stellen hat, wo man ewig lang braucht. Aber ja, es war sehr, sehr schön. Also mir gefällt sie sehr gut und ich bin mal gespannt. Also ich meine, ich werde ja aus dem Training rauslaufen. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, weil dafür ist sie schon anspruchsvoll. Aber trotzdem freue ich mich eigentlich drauf. Wie geht's denn dir?
Wir sind jetzt wieder zurück daheim, hatten aber wunderbare 2 Wochen in Italien, muss ich echt sagen. Es war ein perfekter Mix und ich habe echt viele Höhenmeter in den Beinen, viele Trainingsstunden in den Beinen, aber auch einfach ein, du weißt, was jetzt kommt, ein volles Herz. Ja, weil es wirklich irgendwie, ich weiß nicht, war einfach sehr, sehr schön und hat doch irgendwie gut getan. Ich habe ja davor noch oder im Auto in der Aufnahme gesagt, dass ich irgendwie ja noch nicht so richtig weiß, ob es mir nicht zu viel ist, das Ganze unterwegs sein und dann vergehen so 1-2 Tage und dann denkt man sich, wow, okay, es ist einfach so cool, weiß ich nicht, dass dieser Job das immer wieder möglich macht und ja, deswegen, ohne dass ich jetzt zu lange ins Schwärmen komme, aber es war wirklich eine richtig, richtig coole Zeit und jetzt wieder, wenn auch nur für kurz, zurück in München.
Ja, das klingt richtig gut und ich habe eben auch dein Posting gesehen, also es sah sehr schön aus und ich finde, das gibt dir doch bestimmt richtig viel Energie jetzt auf dem Weg Richtung OCC, so richtig voll getankt und schön, wie du es immer sagst, mit vollem Herzen.
Ja, es ist, also generell, ich muss echt sagen, es ist dann schon immer ganz spannend, wenn man dann irgendwie länger am Stück am Berg trainiert, weil das habe ich ja wirklich immer nur in so Zeiten wie jetzt mit Italien oder auch wenn ich immer in Chamonix länger bin oder so. Da merke ich schon, dass sich einfach mein Körper ein bisschen verändert, würde ich fast sagen, und dass man dann einfach ein bisschen, ja, anders dann, weiß ich nicht, irgendwann die Berge hochkommt. Und ich hatte auch hier und da tatsächlich nicht nur eine Cappy auf, wir haben ja letztes Mal noch drüber gesprochen.
Ein Tenniscap hattest du auch.
Ja, so ein komisches, wo
ohne
man
komisch.
wo man den Dutt oben rauslassen kann da.
Ich glaube, das heißt Visor-Cap.
Visor. Wo ich mir erstmal den Spruch vom Toni anhören durfte, ich sehe aus wie eine Tennisspielerin.
Was keine Beleidigung ist an dieser Stelle.
Ich weiß nicht, wie er es gemeint hat, aber auf jeden Fall habe ich mir, ich habe dann irgendwann dieses Schild von der Cappy immer hochgeklappt, wie bei so einer Radcappy, weil es mich so gestört hat, weil es immer so im Sichtfeld drin ist. Aber es war wirklich nötig, weil es war so heiß, vor allem die 2. Woche und es war so eine starke Sonne gefühlt, dass ich irgendwann dann doch mir dachte, komm, jetzt pack mal ein bisschen, weiß ich nicht, Schutz da auf den Kopf. Aber ja, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen von dem, was ich sagen wollte. Cappy und Eier und Stöcke habe ich sogar auch hier und da mal benutzt. Sehr unerfolgreich. Ich muss echt sagen, da ist gar keine Übung mehr da, leider. Aber das war schon, da merkt man einfach, das Terrain ist ein bisschen anders als hier auf den Isar-Trails. Da läuft es einfach irgendwie dann doch ein bisschen anders. Es ist steiler, anspruchsvoller, echt technisch. Und deswegen hat das alles wunderbar gepasst. Ja, ich bin sehr zufrieden.
Ja, das klingt sehr gut. Das mit den Stöcken kann ich verstehen. Also bei mir steht jetzt immer explizit dabei, wenn ich die bei einer Trainingseinheit mitnehmen soll, weil ich meinem Trainer nach der Zugspitze gestanden habe. Ja, also eigentlich laufe ich nie mit Stöcken von mir aus. Und jetzt steht das dann immer extra dabei. Und zum Beispiel bei der TDS-Besichtigung oder auch bei der Großglockner-Besichtigung hatte ich sie dabei und davon habe ich sogar auf meinen Handrücken das erste Mal so einen richtigen Leki-Handschuh abgedruckt. Das hatte ich noch nie.
Oha. Ah, ja, das ist wiederum ganz cool. Das ist
ein Zeichen.
Ja, das ist ein sehr gutes Zeichen. Aber es ist ganz interessant, weil es war jetzt am Wochenende Monte Rosa bei UTMB, wo du auch kommentiert hast. Da bist du auf einmal in den Livestream reingerutscht. Am Freitag war es bei den 80K, glaube ich, oder? Bin ich jetzt falsch?
Ja, nee, war am Freitag, genau. Also ich war ehrlicherweise schon einen Tag vorher schon mal im Stream, weil ich die falschen Daten mir aufgeschrieben habe.
Ach so, und dann saß du da einfach ohne ja. Livestream quasi drin.
Und irgendwann hat mir so ein Typ aus dem Kontrollraum ein Foto geschickt und mich gefragt, ob das Absicht ist, dass ich schon live bin.
Oh nein, ey.
Richtig unangenehm, wirklich richtig unangenehm. Oh. Ich habe mich so richtig abgestresst vorher. Und dann habe ich so gesagt, oh, ach so, ich bin 24 Stunden zu früh, okay.
Ich bin absolut deutsch hier gerade unterwegs. Ich bin bestens vorbereitet und schon sehr, sehr früh da vor allen anderen.
Das ist wow. gerade mein Testlauf. Ja. Ich liebe das alleine. Ja, das war sehr unangenehm.
Okay. Nee, aber das war cool, dich da zu sehen. Ich finde, das ist mega gut gemacht. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil da war ja zum Beispiel bei den 43K am Samstag, die Fabiola Conti, die gewonnen hat, ist ohne Stöcke gelaufen. Alle anderen eigentlich mehr oder weniger mit, weil es ja eine super steile Strecke ist. Und da habe ich mich auch gefragt, was mag da wohl das Beste sein? Weil zum Beispiel ein Francesco Puppi ist ja letztes Jahr sogar diesen Long Trail von der WM ohne Stöcke gelaufen und so. Und ich weiß einfach, dass ich auch nicht gut bin mit Stöcken, aber dann frage ich mich wiederum, naja, wenn es so steil ist, würden sie mir dann trotzdem helfen oder wäre ich wie eine Fabiola Conti und würde darauf vertrauen, dass ich ohne Stöcke besser zurechtkomme? Da habe ich sehr viel drüber nachgedacht, über dieses Stockthema. Wie ist da dein?
Ja, ich meine, das ist super individuell. Es kommt ja darauf an, wie gut du auch mit Stöcken bist. Ich glaube, du bist aber auch schon kürzere Rennen mit Stöcken gelaufen, oder? Ich glaube, du warst von uns beiden auf jeden Fall die zuerst gut mit Stöcken zurechtkam.
Also vor allem ja wegen dem Köcher immer, weil ich immer dieses epische Gefühl hatte, wenn ich die Stöcke da rausziehen durfte. Das hatte immer
wie
sowas
der Pfeil
von Legolas.
Und Bogen. Ja. Ja, ich glaube, die 43 da hatten 3200 Höhenmeter, was ja schon für einen Marathon recht viel ist. Aber ich meine, es kommt immer darauf an, wie steil die sind und wie die verteilt sind, würde ich sagen. Mhm. Wenn man schneller ist, wenn man läuft und das wegsteckt, dann ist natürlich gut, wenn man sie nicht braucht. Aber wenn man viel mehr Energie spart mit Stöcken und damit sogar schneller vorankommt, ist es natürlich mit Stöcken besser. Also ich finde es super individuell. Ich meine, ich bin bei der WM damals in Innsbruck die 86 auch ohne Stöcke gelaufen und da habe ich es bereut. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich jemals mir Stöcke gewünscht habe in einem Rennen. Letztes Jahr bei der WM bin ich mit Stöcken gelaufen. Aber ich glaube, ich hatte diesen Moment, dass ich die Stöcke mir gewünscht habe, echt nur das eine Mal bei der WM in Innsbruck. Während ich umgekehrt das Gefühl, dass ich umsonst mit Stöcken gelaufen bin, noch nie hatte. Also wenn ich sie dabei hatte, habe ich sie auch immer rausgenommen.
Weil ich habe dann jetzt so 1-2 Einheiten mit Stöcken gemacht in Italien und ich habe einfach immer das Gefühl, sobald ich die raushol, bin ich langsamer. Dann verfalle ich in so einen gemütlichen Hike-Zustand und da ich halt auch einfach nicht so richtig weiß, wann ich da wie, wann wo den Stock setze. Also ich bin jetzt nicht, wie du richtig sagtest, ich habe die schon ab und zu mal bei Rennen dabei gehabt. Ich glaube, das letzte Mal war wirklich OCC 2023. Da hatte ich tatsächlich Stöcke dabei und da hat es auch gut funktioniert und da habe ich auch echt viel mit Stöcken trainiert. Aber trotzdem merke ich einfach, ich verfall dann, obwohl ich wahrscheinlich laufen könnte in so ein Hiken und spaziere da halt dann eher rum, habe ich einfach das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, wenn ich keine dabei habe, bin ich schneller unterwegs und mehr im Race-Mode. Aber vielleicht ist das auch einfach ein Denkfehler.
Ja, ich glaube, also es kann schon was dran sein. Ich versuche schon immer, wenn ich die Stöcke raushole, auch im Training, dass ich dann erstmal weiter laufe mit den Stöcken und nur ins Gehen wechsle, wenn es ganz steil wird. Aber ich habe zum Beispiel mal Intervalle gemacht mit Stöcken und ohne Stöcke und habe dann verglichen und vom Gefühl her war ich ohne Stöcke viel, viel schneller. Aber von der Zeit her war ich zwei Sekunden schneller. Das waren so Rauschbrunnenintervalle in Innsbruck. Okay. War ich mit Stöcken schneller 2 Sekunden als ohne. Und ja, ich meine, es ist super individuell, aber es ist auch, wie du sagst, das ist ja auch immer, wenn man so gefragt wird bei Community Runs oder Events, wann soll ich Stöcke mitnehmen? Ich würde immer sagen, wenn man viel damit trainiert und sich gut damit fühlt und schneller damit ist oder damit Sicherheit hat, nimm sie unbedingt mit. Wenn du nie mit Stöcken trainierst, dann werden die dich im Rennen auch nicht wirklich voranbringen. Also ja, ich glaube, es gibt da kein richtig und falsch und wie so oft ist es individuell, aber ich würde echt eher die Stöcke nur mitschleppen, weil es ist ja schon ein Zusatzgewicht, wenn ich mir sicher bin, ich habe davon einen Benefit in dem Rennen.
Mhm. Ja, aber ich glaube, dass Stöcke zum Beispiel, das ist zwar ein individuelles Thema, es ist aber wiederum eins, wo man tatsächlich einfach das Besserwerden trainieren kann, also super gut trainieren kann, indem man sie halt öfter benutzt und so weiter. Ja. Und das ärgert mich dann schon manchmal, keine Ahnung, wenn ich dann, also ich habe einfach null Bock drauf und jedes Mal denke ich mir dann, ah, aber eigentlich ist es halt schade, weil sie nehmen ja offensichtlich, sie haben ja einen absoluten Grund und einen Vorteil, wenn man sie eben, wie gesagt, gut einsetzen kann. Und Jedes Mal habe ich sie aber nicht dabei. Ich meine, bei meinen Distanzen ist es aktuell noch akzeptierbar, würde ich sagen. Aber trotzdem denke ich mir schon manchmal. Und jetzt eben am Wochenende, ich habe echt oft in den Livestream reingeguckt, weil viele von meinem Team gelaufen sind. Und weil es einfach spannende Rennen waren. Und da habe ich jedes Mal gedacht, oh, dieser Köcher, er schaut einfach echt cool aus. Also vielleicht muss ich mir das Ganze noch mal ein bisschen zu Gemüte führen. Aber ja.
Ich war ja samstagabends mit deinen ganzen Teamkollegen Pizza essen.
Ach so, echt?
Bevor die dienstags los sind. Mhm. Ja, ich war die Außerirdische in eurem Team. Wir waren Pizza essen in Chamonix und da war auch die Thematik schon sehr groß um welche Schuhe, welches Equipment. Und ich habe so oft an dich gedacht und immer gedacht, du würdest es gerade hassen. Und ich war auch so froh, dass ich nicht mitdiskutieren muss, weil ich dieses Rennen nicht laufe. Weißt du, ich habe so mich immer wieder rausgesucht und habe gedacht, ich kann einfach meine Pizza genießen.
Oh ja, also immer diese Equipment-Talks von einem Rennen und wer macht was wie. Das ist immer so der Moment, wo ich abschweife. Aber, oder es versuche zumindest, wenn man natürlich selber mitläuft, ist es immer ein bisschen schwieriger.
Voll. Und es gibt Menschen, die dir einfach auch sehr ihre Meinung aufdrängen wollen.
Ja.
Yep. Oh, ich habe da echt oft an dich gedacht und an unsere Unterhaltung im Podcast und gedacht, ja, es ist schon echt nicht so einfach.
Ja, ich meine, es hat immer was Schönes und was, weißt du, ich meine, klar ist es cool, wenn man so in der Gruppe sitzt und dann kann man so ein bisschen gemeinsam da reinfühlen und drüber sprechen. Das ist natürlich immer super schön und gleichzeitig, keine Ahnung, wenn je näher das Rennen kommt, desto mehr versuche ich dann, mich da rauszunehmen, weil es mich einfach kirre macht. Also das mag ich dann einfach nicht.
Ja. Du darfst einfach nicht unsicher sein. Ich glaube, wenn du eine Unsicherheit vorher hast bei irgendwas oder noch nicht entschieden bist, dann ist es halt schlecht. Ja. Du musst echt schon 100% davon überzeugt sein. Du weißt, welches Equipment du willst und brauchst und du bist vorbereitet. Dann macht es einem wahrscheinlich nichts aus. Aber so, wenn man bei irgendwas auch nur eine kleine Unsicherheit hat, kann das schon hart sein.
Ja, aber selbst wenn nicht. Also ich meine, beim Transvulkania war ich eigentlich schon mehr oder weniger eingeschossen auf alles zum Beispiel und habe mich dann trotzdem noch umstimmen lassen und so. Also ich finde, ich merke einfach, dieses Rudel tut mir dann, je näher ein Rennen kommt, einfach dann nicht mehr ganz so gut, weil dann in der Rennwoche ist man eh oft so ein bisschen aufgeregt, nervös und so und empfänglich vielleicht für irgendwelche Meinungen und deswegen versuche ich dann immer so ein bisschen, ab einem gewissen Punkt mache ich 3 Fragezeichen an oder so und setze mich so ein bisschen, weiß ich nicht, versuche so ein bisschen meins zu machen und das funktioniert dann oft ganz gut.
Werbung.
Also Kimi, ich weiß ja nicht, wie es für dich ist, aber bei diesen sommerlichen Temperaturen mag ich so frische, fruchtige Geschmäcker immer besonders gern. Irgendwie was Eiskaltes direkt nach dem Laufen oder als Snack zwischendurch. Ich bin da ein großer Fan von köstlichen Abkühlungen.
Ich muss gestehen, ich bin normalerweise nicht so der Fruchttyp bei Snacks und so, aber ich kann dich gut verstehen, wenn es so heiß ist jetzt gerade und so sonnig und auch überhaupt kein Wind geht, dann sind so schwere Mahlzeiten und schwere Geschmäcker irgendwie nicht das Erste, wonach mir ist. Aber erzähl mal, welche Koro-Feinheiten lachen dich denn im Juli ganz besonders an?
Also eigentlich ist es gar nichts Neues, aber ich liebe ja die Nut Butter Cups. Ich mag die in allen möglichen Geschmackssorten, aber meine beiden Lieblingssorten sind gesalzene Pistazienfüllung oder auch der Himbeergeschmack. Und jetzt bin ich auf die Idee gekommen, dass man die auch einfach in die Tiefkühltruhe machen kann und dann kann man die quasi als Eis essen, also wie so ein süßes Dessert oder so ein Eissnack zwischendurch. Und ich sag dir, bei 30 Grad, wenn man vom Dauerlauf kommt und dann so ein Nut Butter Cup mit Cashew-Strawberry-Füllung auf einen wartet, das ist die leckerste Belohnung überhaupt. Das ist fruchtig, das ist süß und dazu noch eiskalt. Das musst du unbedingt mal ausprobieren.
Naja, das klingt sehr gut. Also ich habe heute was Neues dabei und was Neues für mich entdeckt in meinem Schnabulierregal. Und zwar das Bio White Choc Duo Mango. Also wie gesagt, eigentlich bin ich nicht so der Fruchttyp, aber das sind so kleine Zwischendurch-Happen mit einer fruchtigen Apfel-Mango-Füllung und Schokoladenmantel. Super lecker. Das Ganze ist auch noch vegan und glutenfrei. Und was auch geht im Sommer wieder, finde ich zumindest, eine Schale, Hafermilch, Sojaprotein-Crispies, irgendein frisches Obst dazu geschnippelt und dann ist auch das ein super leckerer, leichter Snack für zwischendurch, der nicht im Magen liegt.
Also es klingt wirklich gut, vor allem dieser White Shock Duo Mango von Koro, die muss ich mir unbedingt bestellen. Ich glaube, das wäre genau mein Geschmack. Wieso habe ich die noch nicht entdeckt?
Weiß ich nicht. Eigentlich bist du doch der Mango-Typ von uns beiden.
Ja, eben. Also wenn wir euch jetzt hungrig gemacht haben oder ihr euch euren Sommer versüßen wollt, dann schaut gern mal bei koro.com vorbei und spart mit unserem Code großgeschrieben HMKM 5% auf euren Einkauf.
Und ihr wisst es, alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Naja. Aber du, wenn du schon anfängst mit, du machst dir was an, du hast doch bestimmt einen Laufsong für uns mitgebracht.
Wow, was für ein flüssiger Übergang, Ida.
Der Laufsong der Woche.
Ja, und ich habe heute, den höre ich schon ganz, ganz lange. Und das ist wirklich auch ein Lied, das mir irgendwie sehr viel bedeutet. Das ist jetzt, weiß ich nicht, The Rising Sun von Alfredo. Das ist ein sehr, sehr, so ein melodisches, eher ruhigeres Lied. Aber irgendwie begleitet es mich ganz oft. Also auch beim Laufen, aber irgendwie, weiß ich nicht, auch beim Autofahren, auf dem Bike, wie auch immer. Wenn ich irgendwie keinen Bock habe auf krasse Beschallung, aber doch irgendwas im Ohr will, dann ist das irgendwie ein super schönes Lied. Und jetzt auch irgendwie ganz oft in Italien, weil ich mir irgendwie vorgenommen habe, ich will mehr im Moment sein. Ich will Dinge, die ich erlebe, einfach mehr wahrnehmen und mehr genießen und mehr, ja, weiß ich nicht, für das feiern, was sie sind. Weil es ist einfach schon, weißt du, dann bin ich halt 3 Wochen in Amerika. Jetzt war ich 2 Wochen noch in Italien, hatte die schönste Zeit. Und irgendwie manchmal ist man ja trotzdem so, auch in die Folge, die ich davor, wo ich erzählt hatte, man ist so gestresst und man packt und keine Ahnung. Irgendwie will ich mir einfach manchmal ein bisschen vornehmen, hey, keine Ahnung, schätze es ein bisschen mehr und lass doch einfach dann mal den Koffer sein und ja, einfach so ein bisschen mehr im Moment sein, ein bisschen mehr das Zelebrieren, was man hat, weil es echt was Cooles ist so. Und deswegen ist da dieses Lied immer ganz, ganz vorne mit dabei, wenn ich solche Momente erlebe und habe. Deswegen der Song.
Ja, sehr schön. Also auch was ist sehr viel Wahres dran. Ich ertappe mich immer mehr so dabei, dass ich erst, wenn so Momente vorbei sind oder man dann so ein bisschen runterkommt, man dann merkt, okay, da habe ich viel zu sehr gehetzt, habe viel zu sehr daran gedacht, was kommt als nächstes, was steht als nächstes an und den Moment gar nicht so genossen. Und dann ist es ja eigentlich immer schon zu spät.
Ja, genau. Und das ist so, weißt du, keine Ahnung, ich habe letztens meine Kolumne wieder geschrieben und die geht über Amerika eben, die Zeit dort. Und da kam mir das dann so ein bisschen, da rede ich auch ein bisschen drüber, weil ich halt echt gemerkt habe, hey, also keine Ahnung, das ist so speziell alles und auch dann Chamonix oder so. Und das sind ja dann ganz oft auch so 2 Wochen, 3 Wochen, die ja emotional sind und dann nerven sie wieder und so. Und das sind dann alles immer so Sachen, weiß ich nicht, jetzt macht man das halt schon auch ein paar Jahre und dann kann es halt auch mal passieren, dass so eine wunderschöne Natur oder die krassesten Trips oder neue Länder, Kulturen so ein bisschen selbstverständlich werden manchmal. Und ich glaube, das ist mir jetzt gerade irgendwie beim Schreiben dann auch von der Kolumne und ganz generell und in den letzten Tagen in Italien schon immer wieder so ein bisschen hochgekommen, dass ich mir echt dachte, hey Kim, du hast echt ein krass cooles Leben und manchmal zieht es so ein bisschen vorbei, weil du so in deinem eigenen Hirn festhängst. Also versuch es ein bisschen mehr wahrzunehmen und da kann dieser Song zum Beispiel sehr, 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 sehr helfen.
Ja, ich finde das eine sehr schöne Herangehensweise. Ich versuche mir das auch ein bisschen abzuschauen.
Ja, Ida, und du hast ein Training der Woche, hast du gemeint.
Das Training der Woche.
Ja, also es ist nicht wirklich ein spektakuläres Training. Das war jetzt gerade vor der Aufnahme, weil ich bin hier zu Hause bei meiner Familie. Also die sind nicht da, aber ich bin in Duderstadt und ich war kurz vor der Aufnahme 10 Wallrunden laufen. So eine Wallrunde ist so etwas mehr als 3 Kilometer.
Mhm.
Und das ist auch der Wall, wo ich damals zum Laufen kam, sodass ich sowieso immer ein bisschen besonders finde, wenn ich da laufen gehe und mich darin so ein bisschen ja verliere und in diesen Gedanken verliere, wie ich da in der Schule früher diese Wallrunde auf Zeit gelaufen bin und so meinen ersten Spaß und meine Freude am Laufen entdeckt habe. Aber darum soll es gerade gar nicht gehen. Es war so, ich habe halt dann die ganze Zeit, weil es waren halt Leute unterwegs auf ihrem Spaziergang und ich habe die ganze Zeit Leute getroffen und ich habe so richtig gemerkt, so die ersten Runden, ich grüße immer freundlich oder lächle zu oder nicke, kommt das auch immer zurück und dann ist immer so, oh, schon das dritte Mal vorbeigekommen und alle noch so richtig vorfreudig und irgendwann kippt es, irgendwann ist es so ein Cringe-Moment und du merkst so, die denken sich auch, hat die nichts zu tun? Hat die eine Schraube locker? Was macht die hier? Und ich selber bin ja auch irgendwann so, oh nee, nicht die schon wieder, jetzt schäme ich mich schon fast. Ich habe da mich dann so drin verloren, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, ach nee, vielleicht laufe ich jetzt mal unterhalb vom Wallhang, nur damit ich nicht schon wieder die gleichen
ach,
Leute
Ida.
Treffe. Ich habe mir da so Gedanken dabei halt voll ertappt.
Also worüber du manchmal nachdenkst, ich Wobei, ich muss sagen, ich weiß, was du meinst. Also ich kenne diese Situationen schon auch. Ich kenne auch dieses Gefühl, wo man sich dann denkt, oh nee, jetzt kommen die schon wieder.
Aber nicht, weil ich sie nicht treffen will.
Nee, natürlich nicht.
Ich wollte nicht, dass die denken, hä, ist sie komisch, wie viele Runden läuft sie, denn hat sie nichts zu tun? So.
Aber irgendwie, ich denke mir dann, also keine Ahnung, irgendwo ist es mir halt auch völlig wurscht, was irgendwelche Leute, die ich potenziell nie wiedersehe, halt in dem Moment denken. Und man muss sich schon auch erinnern dran, also oder denken, ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Leute sich da eher denken, wow, also die dreht hier gerade Runde um Runde, wie weit die wohl läuft oder irgendwie sowas. Ich glaube, in unseren Köpfen ist das nur manchmal halt sehr oft so, dass man sich dann denkt, oh Mann ey, was mögen die jetzt wohl denken, auch wenn man, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, so diese Intervalle macht und hoch und runter rennt, zum 100. Mal an den Leuten vorbeirennt, wo man sich dann auch immer denkt, oh Gott, die Armen. Aber ich glaube, die meisten denken sich wirklich, hey, richtig cool oder richtig inspirierend oder so. Also ich glaube, die wenigsten finden das komisch und was meine Herangehensweise ist, da ganz oft einfach kein Blickkontakt. Stur geradeaus.
Das mag ich nicht. Das kann ich nicht, oh Gott. Aber ich weiß nicht, irgendwie komme ich mir dann so vor, als würde ich so was zeigen wollen, angeben wollen. Weißt du, was ich meine?
Ach, Quatsch.
Doch, ich hatte das auch zum Beispiel in Chamonix, da, wenn man da andere Leute getroffen hat und so ins Gespräch kam und dann so war, ja, und was machst du? Ja, ich laufe. Ah, und was für Distanzen? Und wenn man dann sagt, weil dann kam halt in Chamonix logischerweise auch relativ oft die Frage, oh, sowas wie UTMB. Und wenn man sagt, dann ist immer so, ich komme mir dann so vor, als würde man damit angeben, wie lange man läuft. Und dabei entspricht es natürlich der Tatsache, dass das meine Streckenlänge ist, aber ich schäme mich dann immer. Mir fällt das so oft aus, ich möchte überhaupt nicht, dass das Gespräch in die Richtung läuft, weil ich denke, nee, bitte nicht jetzt sagen, oh krass, 100 Kilometer.
Aber es ist halt krass, oder? Also das darf sich ja dann auch krass anfühlen. Also ich meine, es wäre was anderes, wenn du jetzt diesen Leuten zum 10. Mal begegnest, stehen bleibst und sagst, ja Leute, ich laufe gerade übrigens zum 10. Mal.
Ich laufe immer noch, schaut her.
Nur, dass ihr es mal kurz gehört habt. Und ich mache das so und so schnell, by the way. Aber das machst du ja alles nicht. Und ich finde, man darf dann schon, also ich verstehe, ich weiß schon, was du meinst. Ich bin auch immer so, wenn mich Leute fragen, also machst du das beruflich, denke ich mir auch immer, oh Gott, was sage ich denn jetzt? Also ja oder nein oder Aber ich glaube, man darf dann schon auch sich kurz mal erlauben, einfach den Gedanken, das ist halt auch einfach krass. Also ich meine, 100 Kilometer oder 100 Meilen laufen mit Bergen noch dazu, ist einfach krass. Und dann darf man das auch ein bisschen sich erlauben zu fühlen. Also ich glaube, dieses Schamgefühl ist fast schon so ein bisschen, das wird dem nicht gerecht, was du machst. Also ich meine, du könntest dann noch kurz erwähnen, dass du schon mal von einem Hund gebissen wurdest. Und
ja, wenn das Gespräch dahin läuft, dann ist es für mich sowieso vorbei.
ich gehe jetzt heim. Ja.
Aber ich müsste mir einfach eine Geschichte parat legen, die ich dann auftische, was ich mache. Ich müsste so richtig aus dem FF...
Ach Ida, ja, das ist doch schade. Ja, genau. aber das finde ich super schade, weil ich finde, du darfst auf jeden Fall diesen Stolz fühlen, den du da fühlen solltest. Also, oh Gott, jetzt wäre fast die Luna über die Tastatur gelatscht, Entschuldigung.
Deine Katze, muss man dazu sagen.
Die Katze.
Bevor sich jetzt jemand wundert, wer Luna ist.
Ja, wir haben schon festgestellt, ich werde immer mehr zur Katzenmutti. Ja, das könnte ein Blick in die Zukunft sein. Kimi und 10 Katzen. Naja. Nee, aber Ida, ich finde, da darfst du ein bisschen mehr Stolz fühlen, wenn du sowas machst. Also,
Naja, gut, das war auf jeden Fall das Ding der Woche. Also nichts Spektakuläres. Ich wollte nur teilen, was mir dabei durch den Kopf geschwirrt ist. So unspektakulär war also das Training. Ich hatte ziemlich viel Zeit zum Nachdenken, wie man hört.
Aber das Positive ist, dann geht die Zeit auch rum. Wenn man sich so sehr über irgendwas Gedanken macht, dann ist auf einmal so eine 3-Kilometer-Runde ganz schnell vorbei. Ich habe noch eine andere Frage. Du hattest einen Community-Run hier in München.
Ja.
Und dann habe ich gesehen, dann habt ihr Techniktraining oder Uphill-Training an so einem unfassbar kleinen Hügel gemacht. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, wo ich es gesehen habe. Magst du noch ein bisschen erzählen, was war das genau?
Ja, genau. Das war ein Community-Run. Der war, deswegen habe ich das auch vorher nicht so geteilt, so ein bisschen exklusiv. Mhm. Also es gab schon eine sehr, sehr lange Warteliste. Deswegen war der jetzt vorher auch nicht so beworben, sondern ich habe dann einfach nur von dem Lauf selber eine Story gemacht. Es war total die nette Gruppe, ganz viele begeisterte Frauen. Die fahren sonst viel mehr Rad. Ja, es war so ein bisschen ins Trailrunning reinkommen, ein bisschen Techniktraining, Uphill und Downhill. Ja, ich glaube, viel von dem Ausgangspunkt aus war nicht viel mit mehr Höhenmetern so zu erreichen. Aber wir sind an der Isar lang gelaufen, auf deinen Isar-Trails lang gelaufen. Klar, es waren jetzt in Summe, glaube ich, 30 Höhenmeter oder sowas.
Naja.
Auf 8 Kilometern, ja. Aber der Hügel hat sich zumindest auf jeden Fall gut geeignet, um da so ein paar Übungen hochzumachen, so ein bisschen drauf einzugehen, was wichtig ist. Und es hat mir auch echt super viel Spaß gemacht. Ich hatte danach so richtig so einen, ich war danach so richtig in diesem Hype, oh, ich will mal so eine Community-Run-Tour machen. So in allen großen Städten einen Community-Run und überall schauen, ob man ein paar Trails findet. Und es hat mir so viel Spaß gemacht.
Ach, schön.
Aber ja, man muss schöne natürlich Idee. Auch zeitlich immer irgendwie unterkriegen.
So ein Community-Run, so eine Tour durch die großen Städte Deutschlands oder irgendwie sowas.
Genau, eine Trail-Tournee.
Ja, eine Community-Run-Tournee.
Ja, das wäre cool.
Es sah auf jeden Fall sehr schön aus und du hast ihnen hoffentlich auch erzählt, dass du in der vorletzten Folge noch gesagt hast, dass du auch überlegst, dir ein Fahrrad zuzulegen. Ich hoffe, das ist gefallen.
Ich war schon ehrlich. Ich habe schon gesagt, dass ich ehrlich gesagt nicht so viel Rad fahre.
Okay.
Wenn dann nur auf der Rolle. Ich glaube, damit habe ich nicht gepunktet. Aber ich dachte mir, ich muss ehrlich sein. Ich meine, viele hören eh den Podcast und wissen das. Aber es liegt ja auch nicht daran, dass ich es nicht will. Ich glaube, wenn ich in München wohnen würde, wäre es auch was anderes. Muss ich auch dazu sagen. Dann würde ich bestimmt mehr Rad fahren. Dann kann man flache, schöne, lange Strecken fahren, ohne dass man halt immer diesen Berg zu mir hoch und runter fahren muss, wo auch die Straße einfach nicht gut gemacht ist. Also ich glaube, die Gegebenheiten müssten dafür etwas anders sein. Aber das wird schon noch. Ich werde schon noch eine Fahrradmaus. Warte mal ab.
Wir warten mal ab. Wir haben es hier auf der Aufnahme. Ida wird zur Fahrradmaus. Sehr schön. So. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich mal in die Community-Rubrik übergehen.
Gerne.
Die Community-Frage.
Und wir haben heute 2 Fragen von Lea dabei. Und die erste ist, was hat sich in eurem Training am meisten verändert, seit ihr mit dem Trailrunning begonnen habt? Finde ich eine schöne Frage.
Mhm. Also bei mir war ja so die erste Trail-Erfahrung 2018. Und wenn ich das jetzt ganz einfach unterbrechen sollte, wäre es auf jeden Fall der Umfang, hat sich extrem erhöht. Und auch das spezifische Training. Dann haben sich natürlich seit meinem Umzug nach Innsbruck 2020 die Höhenmeter extrem erhöht. Also das sieht man extrem in den Jahresrückblicken auch so an Kilometern und Höhenmetern, wie sich das verändert hat und dadurch auch so der Stundenumfang, weil man natürlich länger braucht, als wenn man ohne Höhenmeter unterwegs ist. Dann die Erfahrung. Und bei spezifischen Einheiten würde ich vor allem sagen, dass ich finde, dass sich auch der Trailrunning-Sport, dadurch, dass er sich immer weiterentwickelt, dahingehend halt entwickelt, dass man schon immer spezifischer trainieren muss, schauen muss, was ist so der neueste Trainingsstand, was machen die richtig Guten. Ja, und dann auch mit zum Beispiel Trainern oder Trainerwechseln oder seit meinem Wechsel im November mache ich einfach auch viel mehr so Fatigue-Resistance-Training, so in der Müdigkeit, in der Länge dann noch harte Einheiten machen können oder eine schnelle Pace laufen können. Das hat sich bei mir am meisten verändert. Ich würde sagen, wenn ich jetzt auf 2018 zurückschaue, dann habe ich da einfach noch viel mehr, bin ich einfach nur laufen gegangen, habe keinen Wert so wirklich auf Höhenmeter gelegt oder konnte das vielleicht auch noch gar nicht so mit einbeziehen in Hannover und bin einfach mal so drauf losgelaufen und das ist jetzt alles viel, viel spezifischer.
Also ich glaube, was sich bei mir am meisten verändert hat, ist schon auch diese Struktur, habe ich es genannt. Also ich meine, vor dieser ganzen Trailrunning-Geschichte bin ich ja auch schon immer viel gelaufen, aber halt nur für mich. Und dann war ja dieser erste große Wechsel, dieses Eintreten in die LG Bamberg und dann eben mit Felix als meinen Coach. Und da hat sich dann schon so ein bisschen verändert. Das war, weiß ich noch ganz genau, wo wir mal in einem Biergarten saßen und ich halt irgendwie von meinen sämtlichen längeren Läufen gesprochen habe und dann der Felix auch meinte, naja, also da müssen halt hier und da auch mal irgendwie so Intensitäten rein. Also was wir dann jahrelang auf der Bahn gemacht hatten, so Intervalle. Und was mir da auch noch so ein bisschen neu war, dass man dann auch erholen muss. Also ich bin immer so ein bisschen, also ich habe natürlich damals viel, viel weniger trainiert, das muss man auch sagen. Oder ich habe eigentlich gar nicht trainiert, sondern bin halt gelaufen einfach. Aber ich hatte noch gar nicht so richtig dieses Verständnis von einem sinnvollen Trainingsplan. Also ich bin halt irgendwie jeden Tag halt für mich gelaufen und das war meistens einfach, ich würde sagen, so Dauerlauf, sowas in die Richtung. Longruns vielleicht noch nicht so richtig hier und da. Vielleicht mal, also nicht falsch verstehen, aber im Vergleich zu jetzt war halt damals ein Longrun noch so, weiß ich nicht, so 15k bis 20k Maximum. Ja, da war einfach alles noch so ganz anders und viel freier und unstrukturierter und so und ja, so Themen wie, weiß ich nicht, Pulsgurt oder so oder auch Krafttraining und was das eigentlich für einen Sinn macht oder so, das war alles noch überhaupt nicht relevant und ich glaube, der nächste wichtige Schritt war dann schon auch der Schritt hin zum Gi, weil der Gi einfach ein Trailrunning-Coach ist und Verständnis für Trailrunning hat und den Sport auch ernst nimmt. Das war schon auch hier und da eine Veränderung vom Felix. Und dann eben spezifische Einheiten zu machen, den Sport betreffend und so. Und eben dieses ganze Verständnis, was sich über die Jahre dann aufgebaut hat, das ist, glaube ich, bei mir eine extreme Veränderung gewesen. Einfach so zu verstehen, hey, das ist eine eigene Disziplin und da gibt es eben dementsprechend eigene Einheiten dafür, die Sinn machen. Und dann muss man halt irgendwie auch mal hier und da an den Berg zum Trainieren und alles so ein bisschen dementsprechend ausrichten. Und was sich bei mir schon auch verändert hat, so nach und nach, und das finde ich eigentlich eine super schöne Entwicklung, ist einfach diese Härte gegenüber Umfängen. Also ich meine, auch wenn ich mir die letzten 2 Wochen anschaue, es ist so cool, was der Körper halt machen kann, also und was er wegstecken kann. Und das ist halt nicht von heute auf morgen, sondern das sind halt inzwischen mehr als 8 Jahre lang Training und Trailrunning und Investment. Und das fand ich irgendwie, also diese 2 letzten Wochen waren für mich da ein super schöner Beweis dafür, dass das geht. Und es zwickt nichts und es tut nichts weh, obwohl meine Dehneinheiten sich sehr an Grenzen gehalten haben zum Beispiel. Aber es geht eben, weil man den Körper jahrelang so nach und nach darauf eingestimmt hat und gesund gesteigert hat. Und ich glaube, das ist bei mir eine extrem schöne und graduelle Entwicklung gewesen über die Jahre. Und auch so, ich meine, auch wenn du schaust, was ich für Distanzen laufe. Also ich bin nach wie vor halt irgendwie, weiß ich nicht, also das finde ich auch super schön, also ich fühle halt diese 100k immer noch nicht so richtig und dann mache ich es halt auch nicht. Und das ist halt auch irgendwie so ein bisschen dieses Verständnis, was zu fühlen und mit was zu gehen oder eben nicht. Und das kam halt über die Jahre noch viel, viel besser. Und ich glaube, das ist schon auch einfach, wenn man halt diesen Sport immer mehr kennenlernt und verstehen lernt und ja, damit wächst. Und ich glaube, das ist bei mir schon diese größte Veränderung gewesen, würde ich sagen.
Ja, es ist auf jeden Fall die Konsequenz und einfach so viele Trainingsjahre. Und deswegen, wenn jemand neu in den Sport kommt und so schnell so viel macht, ist es auch immer so gefährlich, dass man halt Verletzungen bekommt. Während wenn man das so langsam steigert, hat man halt eine viel bessere Basis, eine viel bessere Grundlage. Aber ich muss schon sagen, ich frage mich manchmal, also dadurch, dass ich, bevor ich in den Trailsport gekommen bin, habe ich ja 6 Jahre wirklich sehr strukturiert und diszipliniert, so beim Bahn- und Straßenlauf trainiert, vor allem dann da in Hannover in der Internatszeit am Olympiastützpunkt und so, alles so, was Koordinationstraining angeht, Geschwindigkeiten, dieses ganze immer Aufwärmen, Lauf-ABC-Steigerung, das Ganze, was ich jetzt dann ab und an mal mache, wenn ich auf die Bahn gehe für Intervalle, aber sonst wirklich nicht jeden Tag mache, das habe ich in den ersten Jahren vom Trailrunning komplett weggelassen, weil ich halt einfach für mich waren die Einheiten, waren früher da immer so die schönsten Einheiten Wochenends, die Longruns, wo ich einfach drauf loslaufen kann, so lange laufen kann, wie ich will, gefühlt. Natürlich war das auch irgendwo begrenzt, aber und dann auf einmal mit dem Wechsel auf Trail, ah ja, jetzt kann ich ja jeden Tag so lang laufen, wie ich will, habe ich das halt am Anfang nicht mehr gemacht und so ein bisschen verloren. Und manchmal frage ich mich schon, wenn ich das von Anfang an mit übernommen hätte, ob man dann nicht noch viel schneller größere Leistungssprünge hätte machen können. Bei mir war es schon so, dass ich dann halt echt viel einfach nur gelaufen bin und dass alles so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und echt erst so, ja, durch Trainerwechsel, durch dann wieder mehr in der Base machen, was Krafttraining angeht, was funktionales Training angeht, dass ich dann so gemerkt habe, okay, das macht schon einen Unterschied, wenn ich das wieder alles mit einbaue und das hat schon eine Relevanz fürs Training. Und da frage ich mich schon, manchmal hätte ich das gleich mit übernommen, da hätte ich doch vielleicht viel schneller noch größere Schritte machen können, aber man weiß es natürlich nie.
Ja, ich muss sagen, das war bei mir irgendwie immer schon da, weil ich halt, also beim Felix E., da war immer einfach klar, 2x die Woche machen wir diesen schnellen, das Schnelle. Und beim Felix gab es auch schon immer dieses, was du jetzt auch gerade erzählt hattest mit, weiß ich nicht, 2 Stunden Long Run und dann mal eine halbe Stunde Race Pace und dann so. Also das hat sich irgendwie immer schon durchgezogen und das hat der Gi, also beim Gi auch. Also von daher, das waren schon immer so Trainingsinhalte, sag ich mal, die ich kenne und kannte. Und das hat sich auch bei mir nie wirklich verändert. Also diese schnelligkeitsspezifischen Sachen und so, das hat sich immer mehr, hat sich eigentlich immer schon da gut eingereiht. Aber ich glaube, was bei mir halt extrem sich verändert hat, war dieser Geländepunkt, den du vielleicht wiederum viel früher hattest. Also das Thema Innsbruck. Und weil ich war ja einfach jahrelang dann in Bamberg, dann war ich in München. Okay. Und dann war klar dieser krasse Cut mit Chamonix. Aber abgesehen davon war ich ja eigentlich immer in der Stadt, ob jetzt klein oder groß, und bin halt immer eher auf so welligem Zeug gelaufen. Und ich glaube, das war bei mir so ein bisschen der Punkt, dass halt irgendwann schon, klar, da kommt irgendwann das Laufband dazu und bla, aber dass man dann irgendwann echt sagt, hey, also für Trailrunning reicht das nicht. Also man muss schon ab und zu in die Berge gehen oder so oft wie möglich eigentlich auch mal sowas machen wie jetzt Italien oder einfach auch mal wie letztes Jahr einen Monat am Gardasee oder so, einfach mal wirklich so konstant am Berg trainieren. Das waren bei mir eher, glaube ich, die Veränderungen, die nötig waren. Das finde ich super spannend tatsächlich, dass das irgendwie dann doch gar nicht so parallel war bei uns beiden, sondern jeweils andere Veränderungen und andere Schritte so nach und nach dazu kamen.
Ja, obwohl ich sagen muss, dass gerade dieses ganze Koordinations- und Schnelligkeitszeug, wir haben das halt jeden Tag gemacht. Ich habe das halt 6 Tage die Woche gemacht und für mich ist es auch irgendwie von der Aufmerksamkeit her und so immer super anstrengend gewesen. So, dass es halt was war, was ich eigentlich gerne weggelassen habe oder gerne dann halt maximal einmal die Woche gemacht habe. Und klar, wenn man dann älter wird, erfahrener wird, merkt, dass einem das gut tut, guckt man da auch anders drauf. Aber erstmal, als dann dieser Schritt zum Trailrunning hat für mich halt ganz viel Freiheit bedeutet, hat bedeutet raus aus diesem strukturierten täglichen Training. Ich hatte ja manchmal wirklich 2-mal täglich, halt vor der Schule und nach der Schule in der Gruppe, Training. Und da waren halt auch 800 Meter Läufer dabei, die bei Olympia waren. Also das war einfach wirklich nicht zu vergleichen mit geh mal schön für dich eine Runde laufen. Und da war für mich der Schritt ins Trailrunning einfach so viel Freiheit, einfach für mich selber in irgendeiner Pace laufen gehen, keine Sprünge vorher machen, über keine Hürden hüpfen, keine Kegelchen einsammeln. Und also weißt du, was ich meine? Das war so, das lasse ich doch gerne weg. Und natürlich habe ich dann irgendwann mit neuen Trainern und anderen Trainingsmethodiken wieder dahin zurückgefunden. Jetzt auch nicht, dass man es jeden Tag macht, aber auch dann die Relevanz gesehen und gesehen, wofür das eigentlich gut ist. Und manchmal ist das ja auch nicht schlecht, wenn man dann wirklich rausfindet oder hinterfragt, wieso man das eigentlich machen muss und wieso man davon eigentlich einen Vorteil hat, auch wenn es vielleicht nicht so viel Spaß macht.
Ja, ich muss sagen, so ähnlich geht's mir gerade mit Krafttraining, weil ich weiß noch ganz genau, damals in Bamberg, wir hatten so einen komischen kleinen uralten Kraftraum vom Verein und da war auch, also der Felix hatte das auch immer im Plan und ich habe so gehasst. Krafttraining war für mich immer so der Part, wo ich echt oft gespart habe dran. Also so dieses, ach, das brauche ich nicht, ich gehe lieber laufen, und das war für mich auch eine Zeit lang so eine coole Story. Also ja, hihi, ich verzichte auf Krafttraining und hihi, ich kann meine Zehenspitzen nicht berühren. Und irgendwann checkt man halt, und das kam bei mir wirklich, weiß ich nicht, vor 2 Jahren oder so, ach so, Moment mal, das, was ich da im Krafttraining mache, das ist ja wiederum super hilfreich fürs Laufen und das macht ja total Sinn. Und es ist wirklich interessant, wie da irgendwann dieser Switch kam, und vielleicht reicht es halt wirklich, so doof das jetzt klingt, dass man versteht, wofür man das macht, dass es auf einmal Spaß macht. Und bei mir ist es eben, seitdem habe ich so Bock auf Krafttraining, weil ich einfach merke, dass das macht auch was. Und ich kann dann einfach 2 Wochen lang echt ein hohes Volumen machen am Berg und was auch immer alles. Und das funktioniert, weil mein Körper halt die Kraft hat. Und das sind alles so Sachen, die, keine Ahnung, die waren halt vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder wann das war, eben noch nicht da. Und da habe ich einfach nur mir gedacht, hey, ich will einfach laufen und ich will Kilometer machen. Die Zahlenkuh war ich damals auch schon. Und so, und das hat sich schon sehr verändert. Also dieses Hütchenzeug und so, das will der Gi immer machen, wenn ich in Davos bin. Dieses Laufgymnastik und was auch immer alles, das ist immer, das mag ich nach wie vor überhaupt nicht. Also das ist für mich immer so, oh nee, deswegen war ich auch schon lange nicht mehr in Davos. Ja, aber es macht halt alles irgendwie Sinn. Und ich weiß nicht, bei mir war es dann wirklich so dieses, okay, vielleicht muss ich es jetzt einfach mal verstanden haben, wofür es ist, und dann mache ich es halt auch.
Ja, meistens, wenn man halt irgendwo spürt, wirklich effektiv im Rennen oder in einem Training, boah, da ist eine Verbesserung und man das daraufhin zurückführen kann, dann macht es Spaß, an dieser Schraube weiterzudrehen. Aber da bin ich ganz genauso bei so Sachen, die mir nicht von vornherein Spaß machen. Und ich habe auch gesehen, das war auch ganz lustig, als ich jetzt die Strecke mir vom Großglockner angeschaut habe, die startet beim Enzinger Boden und ich habe dann in meinem Sunto-Tagebuch, in meinen Sunto-Trainingsaufzeichnungen nachgeschaut. Und meine allererste jemals getrackte Aktivität mit Sunto war im Juli 2018. Also ich habe die Sunto-Uhr ja nach meinem Sieg beim Zugspitzmarathon 2018 bekommen. Den bin ich halt noch ohne Uhr gelaufen oder mit so einer Apple Watch, die, glaube ich, nicht mal einen Sportmodus hatte zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall ohne Laufuhr und dann auch im Training halt immer noch ohne. Und dann meine allererste getrackte Einheit war am Tag, bevor ich da den 35er damals gelaufen bin, bin ich abends, ich weiß noch, dass wir da im Auto geschlafen haben vor dem Start, und ich bin abends, nachdem wir angekommen sind, um 19 Uhr von da aus so 7 Kilometer laufen gegangen mit 1000 Höhenmetern, dann wieder zurück und dann war am nächsten Morgen da Start. Und dann habe ich auch gedacht, ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, was habe ich mir dabei gedacht? Ich kam da aus Hannover an, 10 Stunden Auto gefahren, habe erstmal 1000 Höhenmeter gemacht, um am nächsten Tag dann ein Rennen zu laufen, was für mich damals viel zu technisch war. Ich weiß, es war mein erstes Schneefeld in einem Rennen. Ich war völlig perplex, wie verblockt und technisch ein Rennen sein kann. Das war eine coole Erfahrung, das auf jeden Fall. Aber auch wenn ich daran denke, mit wie viel Naivität ich da unterwegs war, was man da an Zeit hätte rausholen können, was das für eine Herangehensweise war. Und das ist natürlich an sich die richtige und ich hatte viel Spaß und ich war ja auch trotzdem gut. Also ich meine, ich bin damals dann Dritte geworden, aber im Downhill war ich zwischendurch auch mal Zehnte, weil ich halt wirklich gesehen habe, Gott, die holen mich alle ein. Das hilft mir nicht, wenn ich schnell im Flachen oder berghoch bin, wenn so ein Rennen überhaupt keinen laufbaren Uphill oder keine laufbaren flachen Stellen hat. Und das sind halt alles Erfahrungen, die man sammeln muss, um dann daran zu arbeiten und zu merken, was klappt noch nicht so gut. Aber ich habe da drauf geschaut und habe gedacht, witzig. Mhm. Weil das war halt echt original im Auto auf dem Weg zur gleichen Stelle, um halt von da aus die ersten 30 Kilometer abzulaufen.
Ja, und ich frage mich halt manchmal, ob es das heute immer noch gibt oder ob heute, weil damals war halt dadurch, dass Trailrunning echt noch einfach so klein war und so, war das halt alles noch so ein Mysterium hier und da und so eine spannende neue, also für mich zumindest. Und ja, inzwischen frage ich mich halt manchmal schon, was in den Köpfen vorgeht bei Menschen, wenn sie sich halt dann, also nicht, dass ich da jetzt irgendwas verallgemeinern will oder so, aber es ist ja schon oft so, dass dann halt ich relativ, weiß ich nicht, blauäugig vielleicht auch mal oder neugierig, aber ohne Erfahrung auf relativ lange und technische Strecken angemeldet wird, wo ich mich echt manchmal frage, aber warum denn gleich dieser Oschi? Also das wäre mir damals nicht in ansatzweise in den Sinn gekommen und für mich waren damals schon 21 Kilometer mit 1300 Höhenmeter beim Korsamarsch, was mein erster Trail war, so unfassbar viel und so steil und so respekteinflößend. Und das frage ich mich manchmal schon, was sich da irgendwie in der Zeit getan hat, finde ich schon abgefahren. Also
das stimmt. Ja. Ich gebe dir voll und ganz recht, aber da könnten wir jetzt auf mein Training der Woche eingehen. Das kommt vielleicht daher, wenn man in einem Gespräch in Chamonix sagt, ja, ich laufe halt 100 Kilometer. Weißt du, was ich meine? Ja, dann denkt sich halt jemand, ja, wieso ich nicht? Verstehst du?
Ja, vielleicht.
Das könnte schon auch ein Problem sein.
Weiß ich nicht, weil ich meine, du sagst ja in diesem Gespräch dann über kurz oder lang wahrscheinlich auch, dass du das professionell machst oder dass du das schon eine Weile machst oder wie auch immer. Also ich glaube schon, dass sich da ein bisschen was getan hat über Social Media etc. Dieses Thema hatten wir auch schon alles, aber ich glaube, da hat sich schon einfach sehr, sehr viel entwickelt und verändert in der Zeit.
Was natürlich auch positiv ist. Also ich glaube nicht, dass jetzt heute irgendjemand, der aus Hannover dahin fährt, um 35 Kilometer zu laufen, am Abend vorher, so 8 Stunden vorher, nochmal kurz 1000 Höhenmeter macht. Und ich weiß, ich habe das gleich auch vor der Zugspitze gemacht, weil ich so begeistert war, dort zu sein, bin ich aufs Kreuzeck gelaufen und am nächsten Tag war halt der Start. Sowas würde ich heute niemals mehr machen. Aber ich wusste es einfach nicht besser. Und das ist ja auch wie das ganze Verpflegungsthema, was wir auch so ein bisschen bei unserem Live-Podcast hatten. Das war da einfach, in unseren Anfängen war das alles noch nicht so präsent. Man hatte nicht so den Zugang zu den Informationen, wie machen die anderen das. Mhm. Und das ist halt auch, weil der Sport nach und nach immer mehr wächst und wir dann natürlich schon auch ein Teil von sind, kriegt man das halt nach und nach immer mehr mit. Aber man muss auch erstmal selber die ganzen Fehler machen und Erfahrungen sammeln.
Ja, voll. Also wie gesagt, ich fand das irgendwie damals echt cool, dass ich eben die Möglichkeit hatte, meine ganzen eigenen Erfahrungen so ein bisschen zu machen, um auch so ein bisschen zu erfahren, wie ich halt selber mit sowas umgehe und mir nicht die ganze Zeit nur irgendwie von außen erzählt wurde, wie man was zu machen hat. Deswegen, klar, es hat Vor- und Nachteile, aber ich finde schon, ja, es ist einfach wichtig, dass man da selber einfach für sich erfährt, hey, was kann mein Körper und wo stehe ich und was möchte ich und was reizt mich und einfach da so ein bisschen mehr einfach ins Gespräch mit sich selbst geht, als immer in das Gespräch mit dem Außen. So eine Balance vielleicht. Ja.
Ich stelle dir mal die zweite Frage von der Lea. Wie hat sich eure Beziehung zu Leistung und Wettkampf im Laufe der Jahre verändert?
Finde ich auch. Also ich finde beide Fragen super cool. Und ich habe früher auf jeden Fall immer gesagt, ich bin kein Wettkampftyp und ich mag das gar nicht. Und ich glaube aber, das war schon immer, ich glaube nämlich schon, dass ich ein Wettkampftyp bin. Also ich meine, ich bin auch als kleines oder relativ junges Mädchen immer schon so, weiß ich nicht, auch mal 800 Wettkämpfe gelaufen und so und war da schon auch immer gerne vorne. Deswegen, ich glaube, eigentlich bin ich schon ein Wettkampftyp schon immer gewesen. Aber es ist natürlich einfach, wenn man sagt, ich bin keiner, weil dann hat man auch irgendwie keine Ansprüche an sich selbst und dieses Scheitern passiert vielleicht nicht oder was auch immer. Ich glaube, das war eine Zeit lang so ein Schutzmechanismus von mir, das zu sagen. Also ich merke schon, dass das über die Jahre auch, ja, mir ist es schon wichtig. Also ich möchte gut sein, ich möchte ja mich investieren in meinen Sport. Ich möchte bei Wettkämpfen schon, wenn es geht, vorne mitlaufen und auch irgendwie da Lust drauf haben. Also ich mag das irgendwie inzwischen nicht mehr, wenn ich dann halt irgendwie dastehe und mir denke, ja, also gut, bei den UTMB-Finals oder irgendwie sowas, da nehme ich mich dann auch gerne mal in die zweite Reihe hinten rein, weil das einfach ein ganz anderes Feld ist. Aber ich merke schon, dass ich irgendwie einfach mein Anspruch an mich selber ist gewachsen mit der Zeit, aber eben auch, weil ich investiert habe mit der Zeit und eben all dieses Training mache und all diese, ja, wie du vorhin auch sagtest, man zerdenkt halt die Sachen inzwischen mehr. Es ist halt nicht nur eine reine Lauferei, sag ich mal, sondern es ist halt inzwischen auch einfach wirklich was, es steckt halt irgendwie, wie sag ich denn, Gedankengut dahinter, ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll, halt eine, wie sagt man denn, Ida? Eine Strategie steckt dahinter, ein Gedankengut, wow, okay, das kam, das ist ganz was anderes, aber ja, also ich merke einfach, mir ist sowohl Leistung als auch ein, ja, im Wettkampf erfolgreich sein und so, mir ist das schon über die Jahre, würde ich sagen, wichtiger geworden und ja, auch mein Anspruch an mich ist höher und wichtiger geworden irgendwie, also es ist schon so, dass ich da inzwischen einen gewissen Leistungsdruck empfinde und auch habe an mich selber und ich finde das auch bis zu einem gewissen Grad gut so, weil es einfach Teil von diesem ganzen Sport ist oder von diesem ganzen Job, aber es kann eben auch mal belastend sein. Also ich glaube, und das meinte ich vorhin auch vielleicht so ein bisschen mit diesem Thema präsenter sein und den Moment erleben, weil so ein Rennen, wenn man da von Anfang an nur im Start steht und sich denkt, so, und jetzt möchte ich heute meine Leistung abrufen und ich habe dieses und jenes gemacht und ich habe Krafttraining gemacht und das muss ja jetzt alles passen und ich habe ja alles investiert und so, ich glaube, dann kann das ganz, ganz schnell auch nach hinten losgehen. Und ich glaube, deswegen ist so diese Balance, da hätten wir das Wort wieder, aus Leichtigkeit trotzdem und aber auch mit einem gewissen Anspruch am Start stehen, das, was ich am besten finde und fände. Und das gelingt mir manchmal und manchmal eben nicht. Aber das wäre vielleicht so mein Wunschkonzept.
Ja. Ja, interessant. Also ich glaube schon, dass ich immer schon sehr der Wettkampftyp war. Ich wollte immer schon mich vergleichen, war immer super ehrgeizig und war immer gern die Beste. Was nicht heißt, dass ich nicht anderen irgendwie immer schon auch ihren Erfolg gegönnt habe und das auch immer schon gut anerkennen konnte. Aber es ist mir, also es war nie so, dass ich mich irgendwie zu einem Wettbewerb, egal ob es ein Turnier oder ein Lauf war, irgendwie motivieren musste oder irgendwie, ja, also es war mir schon immer... Ich war da schon immer aus eigenem Ansporn vor Ort und habe mir auch immer schon sehr viel und hohen Druck gemacht, würde ich behaupten. Ich glaube, was sich verändert hat jetzt heute, ist zum einen, dass ich mehr so große Ziele im Blick habe, also dass ich manchmal Wettkämpfe einfach als Zwischenstationen nehme, als Trainingswettkämpfe, als Standortbestimmungen und die dann eine weniger, was heißt weniger wichtige, aber eine etwas kleinere Gewichtung haben als andere Rennen. So diese Unterteilung in A, B, C Rennen, die man ja auf dem Papier manchmal macht. Ich glaube, das kann ich heute besser vom Kopf her. vorher war es mir schon immer wichtig, natürlich gebe ich trotzdem das Beste, nur vom Kopf her ist es mir schwer gefallen, umzustellen, wieso meine Beine jetzt zum Beispiel nicht so schnell gehen, wie ich das will, aus einer vollen Trainingswoche raus. Mhm. Da so ein bisschen der Weitblick, das liegt mir jetzt etwas besser, obwohl ich da auch lange noch nicht da bin, wo ich gern wäre. So diese Wettkampflockerheit, wie das manche haben, das hätte ich schon auch gerne. Und was sich auch verändert hat, ist auf jeden Fall der Druck. Also man muss auch einfach so ehrlich sein, es schauen zu viel mehr Leute drauf. Mhm. Und das macht was mit einem. Also ich würde lügen, wenn ich sage, das ist mir egal. Ich sag vorhin, was in meinem Kopf vor sich geht, wenn ich halt zufällig Leuten begegne beim Laufen. Dann, ja, also ich so gerne ich das ausblende oder so gerne ich versuche das auszublenden und mir sage, ich laufe nur für mich. Natürlich hat man immer im Hinterkopf, wie viele drauf schauen und das macht mehr Druck. Man ist nicht mehr der Underdog bei Rennen und das ist einfach was anderes, als wenn ich 2018 da zum Start beim Zugspitz oder beim Großglockner marschiert bin und dann überraschend gewonnen habe und es hieß, oh cool, das war ja eine tolle Erfahrung, das ist heute einfach was ganz anderes. Mhm. Das bringt einfach anderen Druck mit sich. Gleichzeitig, ja, ist man, glaube ich, auch einfach so viel besser vorbereitet, was wir auch eben gesagt haben, dass man sich natürlich auch selber noch mehr Druck macht, weil immer, wenn man gut vorbereitet ist, das ist ja wie, wenn man für Klausuren früher viel gelernt hat, dann hat man natürlich viel mehr Sorge, dass es nicht so gut läuft, weil man so viel rein investiert hat. Während wenn man schlecht vorbereitet ist oder nichts dafür getan hat, dann ist die Erwartungshaltung auch nicht so hoch. Mhm. Und wir stehen jeden Tag dafür auf, trainieren dafür und dann ist natürlich die Erwartungshaltung eine andere. Ja, das hat sich schon verändert, glaube ich.
Mhm, voll. Aber ich finde dieses Thema Underdog und Favorit immer wieder so spannend, weil es ist, glaube ich, immer einfacher auf eine Art, wenn man der Underdog ist im Rennen, weil man hat halt so ein bisschen diese Chance, sich auszuprobieren gegenüber der Favoriten. Halt so ein bisschen dieses, genau. Okay, wie jetzt bei mir im Broken Arrow zum Beispiel, das war halt so, okay, ich kann mich da jetzt, keiner erwartet mich hier vorne, aber wenn, dann ist es umso cooler. Und das ist natürlich ein ganz anderes Mindset als, ich sag nicht, dass das einfacher ist, es ist aber was anderes, als wenn man bei einem lokalen Rennen steht oder so und es ist halt ganz klar die Aufmerksamkeit auf einen gerichtet und es ist so dieses, ja, aber das ist ja klar, dass die das macht, so. Also das ist einfach was anderes und ich glaube aber dieses Favoritensein kann man auch so ein bisschen, das habe ich mal in einem Podcast gehört und das fand ich super schön, diesen Gedanken, so ein bisschen dann auch zulassen und das meinte ich so ein bisschen mit, nee, ich will dann nicht mir immer denken, naja, aber jetzt bin ich ja vielleicht auch irgendwie der Underdog, sondern eher dann dieses, naja, okay, dann stehe ich ja halt als Favoritin so. Und das hätte ich gerne manchmal. Also manchmal habe ich das und dann ist es cool und dann genieße ich das auch, aber nicht immer. Manchmal, so wie letztes Jahr in Südafrika, holt es mich so ein, dass ich dann einfach die so sehr kontrolliere, dass ich das Rennen verliere. Also nicht verliere im Sinne von Platzierung, sondern eher, ich verliere mich im Rennen so sehr, dass ich das Rennen nicht mehr laufen kann. Und ich muss echt sagen, dieses Rennen letztes Jahr in Südafrika, das macht immer noch was mit mir, weil das so ein unfassbar einreißender Moment für mich war, weil die Leistung da war, aber einfach mein Kopf überhaupt nicht. Und das war wirklich einfach nur dieser Umgang mit einem Anspruch vom Außen, aber vor allem an mich selber, mit dem ich nicht umgehen konnte, obwohl ich es jetzt schon ein paar Jahre mache. Und ich glaube, deswegen hat mir dieser Podcast so gut gefallen, wo einfach gesagt wurde, hey, aber dann zelebrier doch das Favoritensein und dann nimm es doch an. Und ich glaube, das ist vielleicht so eine Mentalität, die ich über die Jahre versuche, ein bisschen auch für mich anzunehmen und mir dann zu denken, naja, also jetzt mache ich das schon ein bisschen und bei manchen Rennen bin ich halt vielleicht eine der Favoritinnen und wie cool ist es? Und dann will ich es aber auch erleben dürfen und mir dann nicht die ganze Zeit nur denken, boah, aber was ist jetzt wenn? Was ist, wenn ich es nicht erfüllen kann? Weil dann ist gleich so viel vorweggenommen und ich glaube, das ist sowas, wo ich gerade noch so ein bisschen versuche, das besser hinzukriegen.
Ja, darüber kann man noch ganz weit weiter philosophieren. Ich finde, es waren schöne Fragen für die Folge.
Es war vor allem was, wo man sehr schön sprechen kann, wie du richtig sagtest, da können wir jetzt noch eine Stunde weiterreden. Aber ich finde auch, dass das sehr schöne Fragen waren und ich mag das einfach, wenn wir so ins Quatschen kommen. Das mache ich immer am allerliebsten.
Ja.
Und auf einmal ist das Quatschen zu Ende. wie geht jetzt noch die Woche weiter für dich, Ida?
Ich gehe morgen meine Einlagen neu machen, die sensomotorischen Einlagen in Hannover. Und ja, dann geht's für mich auch schon zurück, wieder die lange Autofahrt. Ja. Und dann ja, geht's Richtung Großglockner. Und dann, wenn alles gut läuft, bin ich nächste Woche für unsere Aufnahme schon in Südfrankreich. Mal schauen.
In Südfrankreich? Was machst du da?
Ja, 5 Tage mal abschalten.
Ach, mega. Echt? Ach, das finde ich richtig toll. Okay, mal so ein kurzes. Ja, das finde ich richtig cool. Ups, das klingt doch gut. Dann hoffen wir doch mal, dass das alles genauso läuft wie geplant. Das finde ich richtig schön.
Mal sehen, aber das wäre auf jeden Fall der Plan A. Und bei dir? Du bist jetzt erstmal in München?
Nee, ich fahre übermorgen schon wieder weiter zu Blackroll. Da haben wir jetzt 3 Community Days, wo es wieder ein bisschen, das hatten wir letztes Jahr in Innsbruck, das ist jetzt dieses Jahr ein bisschen eher. Genau, das steht jetzt für mich an. Und dann hoffe ich, dass ich nochmal ein relativ gutes Trainingswochenende habe. Ja, so ist jetzt erstmal der Plan. Also ich bin jetzt nicht lang weg oder so, aber trotzdem kommt jetzt nochmal was Kleines, wo ich mit meiner kleinen Rakete hinfahren werde. Der stand jetzt nämlich ganz schön lang. Das ist jetzt mein Plan für diese Woche.
Ja, das klingt sehr gut. Dann bin ich gespannt, wenn wir uns nächste Woche hören, was du zu berichten hast.
Mhm.
Und wünsche dir eine gute Restwoche in München zu Hause.
Danke, Ida. Dann, ach ja, nee, ich muss ja jetzt schon sagen, eine gute Rennwoche dir. Und dann bin ich wiederum gespannt, von deinem Rennbericht zu hören nächste Woche.
Oh ja, ich auch.
Okay, bis dann.
Bis dahin.
Das war
Höhenmeter pro Kilometer.